öffentlich-private Partnerschaften als Zeitgeistphänomen betrachtet. Die Zeitgeistepoche, in der wir seit nunmehr einem halben Jahrhundert leben, heißt Postmoderne. Die Wirtschaftstheorie, die für diesen Zeitgeist steht, heißt Neoliberalismus. Beide klingen irgendwie ziemlich modern, sind aber stark vom Mittelalter dominiert. Die Scholastik, die offizielle Philosophie des christlichen Mittelalters, leitete sich von Aristoteles ab. Bei Aristoteles wurden Argumente aufgestellt und auf innere Widerspruchsfreiheit geprüft. Dann wurden die Argumente aufgrund abstrakter Überlegungen miteinander verglichen, um das überlegene Argument zu finden. Ein Rückbezug zur beobachtbaren Realität war weder vorgesehen noch erwünscht. Ähnlich gut kann der Neoliberalismus auf die Empirie verzichten. Womit wir wieder bei ÖPPen angekommen wären. In der Theorie sehen öffentlich-private Partnerschaften so aus. Der Staat schreibt ein Projekt aus, zum Beispiel der Bau einer Autobahn. Private Firmen bieten daraufhin ihre Dienste an, die Autobahn auf eigene Kosten zu bauen. Dafür bekommen sie vom Staat entweder eine Renditezusage, die über mehrere Jahre oder Jahrzehnte verteilt ist, oder sie betreiben die Autobahn selbst als Mautstraße und kassieren dann dafür die Maut. Der Vorteil für den Staat besteht darin, dass die freie Wirtschaft effizienter und somit kostengünstiger arbeitet als der öffentliche Dienst. Trotz der Gewinnmarge für den privaten Partner überwiegen diese Effizienzeinsparungen, sagt man so. Soweit die Theorie. Und sie klingt tatsächlich sehr gut. Leider sieht die schnöde Realität ein bisschen anders aus. Der private Investor bringt in der Regel kein eigenes Geld ins Geschäft mit. Jeder gute Kapitalist weiß, dass man sein eigenes Geld nicht riskiert, sondern das Geld anderer Leute. Also nimmt der private Partner ein Darlehen auf, entweder bei einer Bank oder direkt beim Staat. Theoretisch muss ein Darlehen zurückgezahlt werden, aber es gibt da einen kleinen Haken. Firmen in der Wirtschaft können pleite machen. Ob die Konkursmasse für die Rückzahlung eines Kredits reicht, muss man dann sehen. Um dieses Risiko auszugleichen, nimmt die Bank höhere Zinsen von einer Firma als vom Staat. Gleichwohl bitten die Banken meist den Staat, den Kredit auch noch über eine Bürgschaft zu garantieren. Der Staat lässt sich in der Regel darauf ein, sonst könnte das ach so vorteilhafte Geschäft gleich platzen. Dafür hat die private Firma das Ding, um das es geht, etwa eine Straße oder ein Hallenbad oder ein städtisches Wasserwerk, gepachtet. Sie ist damit Eigentümer auf Zeit. Diese Konstruktion ähnelt dann auch der Vergabe von Lehen in der feudalistischen Wirtschaft des Mittelalters. Ist der private Investor ehrlich und tüchtig, so kann die Sache trotzdem ein halbwegs gutes Ende nehmen. Solche Projekte sind dann oft nur um wenige Prozentpunkte teurer, als wenn der Staat alles in Eigenregie gemacht hätte. Das ist zwar immer noch ein Verlustgeschäft, aber ein überschaubares, ein Verlust mit Augenmaß, wenn man so will. Was allerdings oft in ÖPPen passiert, ist aber Folgendes. Der private Partner transferiert erstmal die ihm vorgestreckten Mittel nach Liechtenstein oder Panama. Dann verkauft er alles am gepachteten Objekt, was nicht nied- und nagelfest ist. Das nennt man in der Fachsprache Asset Stripping. Auch der Erlös hiervon wird außer Reichweite der Justiz transferiert. Dann meldet die Firma, die fast immer nur für dieses eine ÖPP-Projekt als sogenannte Zweckgesellschaft gegründet wurde, die Insolvenz an. Das Geld ist jetzt weg, nichts mehr da. Die Firma selbst besitzt gar nichts, selbst die Büromöbel sind nur gemietet. Dafür steht der Staat aber weiterhin für den aufgenommenen Kredit bei den Banken in der Kreide. Der Publizist Werner Rügemer, der unter anderem Autor von Heuschrecken im öffentlichen Raum, Public-Private Partnership, Anatomie eines globalen Finanzinstruments ist, hat auf der Grundlage des Verlaufs bisheriger ÖPP-Projekte eine Spur des Scheiterns diagnostiziert. Beispielsweise geht der Investor bereits in den ersten Jahren in die Insolvenz. Die öffentliche Hand muss die Verpflichtungen des Investors übernehmen und mit Verlust neu beginnen, so beim Freizeit- und Badepark der Stadt Leimen in Baden-Württemberg und bei zahlreichen weiteren Bädeprojekten wie der Keitum-Therme auf Sylt. Wer hier Ähnlichkeiten mit dem Miesburger Bad sieht, liegt nicht ganz falsch. Oder der Investor steigert durch Nachforderungen die Miete weit über die anfangs vereinbarte Höhe, so etwa bei den 90 Schulen des Landkreises Offenbach und bei der Hamburger Elbphilharmonie. Auch hier eine Parallele zum Miesburger Bad. Der Betreiber verlangte mitten im Wahlkampf eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um ein Mehrfaches des vertraglich Vereinbarten. Die Stadt willigte ein. Musste ja, sonst wäre es ein Wahlkampfthema geworden. Beim Warnow-Tunnel in Rostock und beim Trave-Tunnel in Lübeck erwies sich die Kalkulation der Investoren Hochtief, Bilfinger, Berger und Buiges als geschönt. Deshalb wurden die Laufzeiten der Verträge von 30 auf 40 bzw. 50 Jahre erhöht, sodass Einwohner und Autofahrer länger Maut zahlen müssen und das Eigentum an den Tunnels erst später als vereinbart an die Kommunen übergeht. Schließlich scheitern Projekte, weil der Investor seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllen kann. So etwa beim Projekt des digitalen Bürgerportals ist die Stadt Würzburg mit der Bertelsmann-Tochterfirma Arvato vereinbart hatte, Würzburg integriert. Diese vielfältigen Formen des Scheiterns führt Rügemer auf Strukturelemente des ÖPP-Verfahrens zurück. Geheimhaltung der Verträge, private Schiedsgerichtsbarkeit, Forfettierung mit Einredeverzicht, also der Verkauf der Mietforderungen an eine Bank, hohe Transaktions- und Beraterkosten, Zugehörigkeit der einschlägigen Berater zur organisierten ÖPP-Lobby, Alleinbestimmungsrecht des Investors bei den Subunternehmen und anderes mehr. Auch in Wirtschaftskreisen wird ÖPP inzwischen heftig kritisiert. Ich zitiere: Bei PPP verdienen Konzerne, Banken und Berater das große Geld. Gemeinsam mit der öffentlichen Hand haben sie ein intransparentes System geschaffen, zu Lasten von Mittelstand und Steuerzahlern. So die wirtschaftsnahe Online-Zeitschrift Impulse. Wenn also die Stadtverwaltung von Hannover sagt, was unlängst in Beantwortung einer schriftlichen Anfrage im Stadtbezirksrat Buchholz-Kleefeld passiert ist, dass sie diese ganzen Gefahren und Risiken nicht kennen würde, so spricht das für eine radikale Loslösung von den gelebten Erfahrungen, die man in der Stadt Hannover selbst gemacht hat, sowie auch von Erfahrungen in Deutschland insgesamt. Die Postmoderne und die von ihr bevorzugte Wirtschaftstheorie des Neoliberalismus sind stark darauf angewiesen, sich von der tatsächlichen Erfahrung zu befreien. Denn die Erfahrung lehrt uns, besonders bei den öffentlich-privaten Partnerschaften, dass die Dinge für die leidgeprüften Steuerzahlerinnen so gut wie immer ein böses Ende nehmen. Dass man weiterhin für diese Irrlehre schwärmt, ist in der Tat nur dadurch erklärbar, dass man die rezente Geschichte komplett ausblendet. Nur dann kann man große Augen machen und sagen: War da was?